Ich würde gerne heute über 2. Mose 20 predigen. Allerdings, und sei nicht zu erschrocken, ich möchte ein bisschen Vorlauf geben, wie wir zu Kapitel 20 kommen in 2. Buch Mose. Ich weiß nicht, habt ihr euch schon in der Bibelstunde mal mit dem 2. Buch Mose auseinandergesetzt?
Wir sind beim 1. Buch und da...
Ihr seid im 1. Buch Mose schon angekommen. Sehr schön. Dann mache ich so einen Überblick ganz schnell. Ich überfliege etwas. Also, wenn man im 2. Buch Mose anfängt, das fängt natürlich mit Mose an. Mose wird geboren. Mose wächst auf. Mose macht einen Fehler. Er schlägt einen Ägypter und muss abhauen. Denn wir kennen alle das mit dem Busch, was nicht brennt. In der Wüste. Mose bekommt seinen Auftrag. Kapitel 4, Mose sagt, nein, Herr, ich kann nicht reden. Und Mose darf zurückkehren nach Ägypten, nachdem Gott ihm gesagt hat, das kannst du. Mach das zusammen mit deinem Bruder Aaron. Kapitel 5, Mose und Aaron sind vor dem Pharao. Was passiert? Lass mein Volk frei. Und der Pharao sagt, nö. Wir nehmen euer Stroh weg. Ihr müsst noch härter arbeiten. Gott sagt zu Mose, geh nochmal hin zu Pharao. Pharao redet mit Mose und Aaron und es wird noch schlimmer. Gott sendet Mose und Aaron noch einmal hin. Es wird noch schlimmer. Und jetzt, da fangen diese 10 Plagen an. Plage Nummer 1, Wasser wird zum Blut. Zwar ab Strafgericht Nummer 2, die Frösche kommen, danach sind die Steckmücken dran, danach die Fliegen, danach ein Viehpest, danach die Geschwüre, danach Hagel. 8. war dann die Heuschrecken, 9. Finsternis über das ganze Land. Und bevor der 10. Plage kommt, es wird angekündigt. Und da muss man was tun, man muss sich schützen. Deshalb feiert man zusammen das erste Mal Passa. Man muss ein Lamm zu sich nehmen, man muss das Lamm ein bisschen lieb gewinnen und dann muss man das Lamm schlachten. Und man musste mit einem Busch um den Pfosten des Haustüres Blut beschmieren, damit das Todesengel vorübergeht. Passa, vorübergehen. Da feierte man gemeinsam das Fest der ungesäuerten Brote. Da kam diese 10. Plage, der Erstgeborene starb vom Tier wie auch vom Mensch. Und die Israeliten dürfen jetzt gehen. Interessant, ich lese nur ein Vers jetzt hier aus 2. Buch Mose 12. Da steht, die Israeliten nahmen ihre Backschüsseln mit den ungesäuerten Teich, schlugen sie in ihr Gewand ein und trugen sie auf den Schultern. Auf Moses Befehl hatten sie sich von den Ägyptern silberner und goldenen Schmuckstücke und Gefäße sowie Gewänder geben lassen. Für mich am Anfang dachte ich, warum hat Gott das gemacht? Naja, ganz einfach. Man musste nachher das Gold einschmelzen, nicht wahr? Für ein Bundeslade. Naja, gut. Man hat einen goldenen Kalb erstmal daraus gemacht, aber das lassen wir. Gut. Draußen in der Wüste gab es einen Grund zum Feiern. Und da wohl gefeiert. Nun, die Israeliten haben ein kleines bisschen anders gefeiert, als wir das feiern. Die haben Beschneidung gefeiert. Nun, ganz, ganz kurz, Babys das anzutun, ist schlimm genug. Männer das anzutun, heißt, eine ganze Woche außer Gefecht zu sein. Und das war der Tat. Sie waren in der Wüste und niemand hat sich bewegt. Und dann steht es auch da drin, und diesen Satz fand ich echt interessant. Einen Moment. Vers 17 aus Kapitel 13. Nachdem der Pharao die Israeliten hatten ziehen lassen, führt Gott sie nicht auf der Straße in Richtung des Philisterlandes, obwohl das das kürzeste Weg gewesen wäre. Gott dachte, das Volk könnte seinen Sinn ändern und nach Ägypten zurückkehren wollen, wenn es merkt, dass ihm Kämpfe bevorsteht. Darum ließ Gott sie einen Umweg machen auf der Wüstenstraße, die zum Schilfmeer führt. Also zwischen Ägypten und heutige Israel, da weiß man, eigentlich geht man direkt nach Osten und ein bisschen nach Norden und die sind erstmal nach Süden abgebogen. Auf Gottes Befehl hin. Was tut Gott? Gott bahnt einen Weg durch diesen Meer und denn Mose hat einen Psalm, den er da Gott zu Ehre gesungen hat. Und Gott sorgt für sein Volk. Manne vom Himmel. Natürlich, die Israeliten haben vorher geklagt. Und wenn man Essen hat, was braucht man als nächstes? Wasser. Wasser aus dem Felsen. Dann gibt es den ersten Kampf überhaupt. Interessanterweise, hier steht es da drin, dass die Männer, die schon Kampferfahrung hatten, wurden hingeschickt und haben gegen die Amerikaner, Amalekiter gekämpft. Und da war Mose mit seinem Stab, kennt ihr das noch? Und sobald er die Hände runtergelassen hat, haben die Israeliten verloren. Sobald die wieder hochgehauen haben, mit Aaron auf einer Seite und der andere auf der anderen Seite, haben die Israeliten gewonnen. Dann kommt der Schwiegerpapa von Mose ganz kurz vorbei und es gibt ihm einen Ratschlag. Lieber Mose, du kannst nicht den ganzen Tag Gericht hier machen für alle Menschen. Setze Leute ein. Kleine Gruppen, größere Gruppen und ganz große Gruppen. Ich bin jetzt da angekommen, wo ich ankommen wollte, in Kapitel 19. Die Ankunft am Berg Sinai. Da steht genau am ersten Tag des dritten Monats, nachdem die Israeliten Ägypten verlassen hatten, erreichten sie die Wüste Sinai. So, heute haben wir Mitte April, nicht wahr? Gehen wir zurück. Mitte März, Mitte Februar, Mitte Januar. Wo waren wir Mitte Januar? Wissen wir das ungefähr? So, vor 3 Monaten habe ich hier gestanden, und habe ich gepredigt, dachte ich, oder? In etwa, ja. Also, Allianz Gebetswoche. Ja, das ist so lange ist her, für die, die dabei waren. 3 Monate sind schnell vorbei, aber dennoch ein bisschen Zeit dazwischen. Genauso viel Zeit zwischen Auszug aus Ägypten und jetzt am Berg Sinai. Sie waren von Rephidim aufgeschlagen und schlugen nun in der Wüste am Fuß des Berges Sinai ihre Lage auf. Mose bestieg den Berg, um Gott zu begegnen. Der Herr rief ihm vom Berg aus zu, richte den Israeliten, den Nachkommen Jakobs, diese Botschaft von mir aus. Ihr habt selbst gesehen, was ich mit den Ägyptern gemacht habe. Ich habe euch sicher hierhin zu mir gebracht, wie ein Adler, der seinen Jungen trägt. Wenn ihr nun auf mich hört und euch an den Bund hält, den ich mit euch schließen will, dann werde ich euch aus allen Völkern auserwählen. Mir gehört die ganze Welt, aber ihr seid in besonderer Weise mein Eigentum. Ja, ihr sollt ein heiliges Volk sein, das allein mir gehört. Als königliche Priester sollt ihr mir dienen. Könnte fast aus dem Neuen Testament sein, nicht wahr? Denn Gott hat uns auch zum Priester gemacht, dass wir Gott dienen, ihn die Ehre bringen und nicht nur ein paar Spezialisten, sondern wir alle dürfen das jetzt hier tun. Und Gott hat einen neuen Bund mit uns geschlossen. Und das feiern wir jedes Mal, wenn wir Abendmahl miteinander hier haben. Wir sind auserwählt. Gott hat Ja zu uns zuerst gesagt. Und auf sein Klopfen haben wir nur die Tür aufgemacht, so dass er hineinkommen kann, um mit uns auch das Abendmahl zu halten. Nun, Vers 7 sagt, Mose ging zurück, rief die 7 Oberhäupter des Volkes zusammen und erzählte ihnen, was der Herr ihm aufgetragen hatte. Das ganze Volk Israel war sich einig. Wir wollen alles tun, was der Herr befiehlt. Mose überbrachte ihre Entscheidung dem Herrn. Nachdem er berichtet hatte, was die Israeliten geantwortet hatte, sagte der Herr zu Mose, ich werde in einen dichten Wolken zu dir kommen und so mit dir sprechen, dass auch das Volk es hört. Es soll nie wieder einen Zweifel geben, dass du in meinem Auftrag redest. Wow, da gab es Zweifel. Also erstmal gibt es diese Feuersäule und diese Feuersäule in der Nacht und diese Rauchsäule am Tag, Teilung des Roten Meeres, Manne aus dem Himmel jeden Tag, Wasser aus einem Felsen, der mitrollt. Also wenn das nicht genug ist, Gott will noch was beweisen. Vers 10, da sagt, geh nun wieder zurück. Die Israeliten sollen sich heute und morgen darauf vorbereiten, mir zu begegnen. Sie sollen ihre Kleider waschen und sich am dritten Tag bereithalten. Denn dann werde ich vor allen Augen auf den Berg Sinai herabkommen. Ziehe eine Grenze rings um den Berg und warne die Leute davor, sie zu überschreiten. Sie dürfen ihn nicht besteigen und sie dürfen nicht am Fuß des Berges aufhalten. Wer dem Berg zu nah kommt, muss sterben. Man soll diesen Menschen steinigen oder mit Pfeilen erschießen. Das Gleiche gilt für die Tiere. Sie dürfen nicht am Leben bleiben. Erst wenn das Widerhorn lang anhaltend ertönt, dürfen die Israeliten auf den Berg kommen. Und wieder stieg Mose vom Berg herunter. Er sorgte dafür, dass die Leute ihre Kleider wuschen und sich darauf vorbereiteten, den Herrn zu begegnen. Haltet euch am dritten Tag bereit, befahl er ihnen. Und so lange soll niemand von euch mit seiner Frau schlafen. Ich persönlich finde diese Anweisungen, jeder Mensch, der auf den Berg kommt und jedes Tier, was auf dem Berg gelandet ist, zu töten, ein bisschen zu hart. Aber es zeigt etwas. Es zeigt, was Heiligkeit bedeutet. Eine absolute Reinheit, was Gott ist. Ich habe interessanterweise heute Morgen über das Vaterherz Gottes gesprochen. Und wie wichtig es ist, auch wirklich seinen Schoß zu kommen und Gottes Schlag, Herzschlag hören zu können. Aber auf der anderen Seite, Gott ist ein heiliger Gott, ein gerechter Gott. Ein Gott, der straft und ein Gott, der wirklich auch gerecht die Leute richtet und richten wird. Nun, Vers 16, früh am Morgen des dritten Tages begann es zu donnern und zu blitzen. Dichte Wolken umhüllte den Berg und man hörte den lauten Klang eines Witterhorns. Die Israeliten im Lager zitterten aus Angst. Mose führte sie aus dem Lager Gott entgegen und sie stellten sich am Fuß des Berges auf. Der Berg Sinai war am dichten Rauch gehüllt, denn der Herr war am Feuer herabgekommen. Rauch stieg auf wie aus einem Schmelzofen und der ganze Berg bebte. Das Horn ertönte immer lauter. Mose redete und Gott antwortete ihm mit lauter Stimme. So kam der Herr herab auf dem Gipfel des Berges Sinai. Von dort rief er Mose zu sich und Mose stieg auf den Berg. Doch der Herr befahl ihm, geht sofort wieder herunter. Und schärfe dem Volk ein, sie sollen ja nicht die Grenze überschreiten, um mich zu sehen. Wenn sie es trotzdem tun, werden viele von ihnen sterben. Auch die Priester sollen sich reinigen, bevor sie sich mir nähern, sonst ist ihr Leben in Gefahr. Mose erwiderte, das Volk kann gar nicht auf den Berg Sinai steigen. Du hast uns ja schon gewarnt und befohlen, eine Grenze um den Berg zu ziehen, weil er heilig ist. Doch der Herr befahl, steig trotzdem hinunter und komm zusammen mit Aaron wieder herauf. Die Priester und das Volk dürfen die Grenze nicht überschreiten, sonst bricht mein Zorn gegen sie los. Da stieg Mose vom Berg hinunter und erklärte dem Volk, was der Herr gesagt hatte. Dann redete Gott und sprach, ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit. Du sollst außer mir keine andere Götter verehren. Fertige dir keine Götzenstatue an, auch kein Abbild von irgendetwas am Himmel, auf der Erde oder im Meer. Wirf dich nicht vor solchen Götterfiguren nieder. Bring ihnen kein Opfer dar, denn ich bin der Herr, dein Gott. Ich dulde keinen neben mir. Wer mich verachtet, den werde ich bestrafen. Sogar seine Enkel, Kinder, Enkel und Urenkel werden die Folgen spüren. Doch denen, die mich lieben und sich an meine Gebote halten, bin ich gnädig. Über tausende von Generationen werden auch ihre Nachkommen meine Liebe erfahren. Du sollst meinen Namen nicht missbrauchen, denn ich bin der Herr, dein Gott. Ich lasse keinen ungestraft, der das tut. Achte den Sabbat als ein Tag, der mir allein geweiht ist. 6 Tage sollst du deine Arbeit verrichten, aber der 7. Tag ist ein Ruhetag, der mir, dem Herrn, deinem Gott gehört. An diesem Tag sollst du nicht arbeiten, weder du noch deine Kinder, weder dein Knecht noch dein Magd und auch nicht deine Tiere oder der Fremde, der bei dir lebt. Denn in 6 Tage habe ich, der Herr, der Himmel, die Erde und das Meer geschaffen und alles, was lebt. Aber am 7. Tag ruhte ich. Darum habe ich den Sabbat gesegnet und für heilig erklärt. Ehre deinen Vater und deine Mutter, dann wirst du lange in dem Land leben, das ich, der Herr, dein Gott, dir gebe. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht die Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen. Sage nichts Unwahres über deine Mitmenschen. Begehre nicht, was deinen Mitmenschen gehört, weder sein Haus noch seine Frau, seine Knecht oder seine Magd, Rinde oder Esel oder sonst irgendetwas anders, was ihm gehört. Übrigens, falls man es nicht gemerkt hat, das waren die 10 Gebote. Als die Israeliten den Donner und der Klang des Herrn, des Horns hörten, als sie die Blitze und den rauchenden Berg sahen, zitterten sie vor Angst und zogen sich vom Fuß des Berges zurück. Sie sagten zu Mose, rede nur du mit uns, wir wollen auf dich hören. Gott selbst aber soll nicht mehr zu uns sprechen, sonst sterben wir noch. Doch Mose beruhigte sie. Habt keine Angst, Gott ist gekommen, um euch auf die Probe zu stellen. Er will, dass ihr Ehrfurcht vor ihm habt und keine Schuld auf euch ladet. Das Volk blieb in einiger Entfernung vom Berg stehen. Nur Mose näherte sich der dunklen Wolke, in der Gott war. Die 10 Gebote. Wir kennen sie, oder vielleicht ich kenne sie, mehr als eine Auflistung. 1., 2., 3., 4. Ganz kurz prägnante Sätze. Wenn man allerdings hier reinschaut, merkt man, dass die kurze prägnante Sätze nur ganz wenige sind. Die meisten Gebote sind eher wie ein ganzer Paragraph. Der 1. Gebot, und da ist interessant, dass die katholische Kirche eine andere Zählung hat, als die evangelische Kirche hat, aber das ganz nebenbei gesagt. Ich bin der Herr, dein Gott, ich habe dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit und jetzt, du sollst außer mir keinen anderen Göttern verehren. 1. Gebot, du sollst außer mir keine anderen Göttern verehren. Was könnte für uns ein Gott sein? Zum Beispiel, jawohl, es gibt einiges.
Die Musik.
Erfolg, Schönheit, Gesundheit. Vieles kann ein Gott sein für uns. Also, Gott ist etwas. Gott ist Licht. Gott ist rein. Gott ist heilig. Aber Gott ist auch eifersüchtig. Gott ist ein Gott, der nicht seine Liebe oder unsere Aufmerksamkeit teilt. Er möchte Position Nummer 1 haben in unserem Leben. Und zu Recht. Denn er hat uns geschaffen. Wir sind erschaffen worden, um mit ihm Gemeinschaft zu haben. Ein doofes Beispiel, aber stellen wir uns trotzdem ein bisschen vor, ich bin der neue Trainer vom HSV und ich kaufe mir einen Spieler ein und für 20 Millionen Euro und jetzt soll er hier verspielen. Und was macht er? Er spielt, wenn er will, aber nebenbei macht er was ganz anders. Ich hätte nicht gesagt, oh, ganz toll, dass du dich so einsetzt hier für deinen Volleyball, aber du sollst eigentlich Fußball für mich spielen. Ich verlange es, ich möchte es. Und Gott hat uns in diese Erde hineingesetzt, damit wir mit ihm Gemeinschaft haben. Dass wir zusammen mit ihm sein können. Dass er die Ehre bekommt und das nicht teilen muss mit irgendetwas. Zweitens, wir dürfen keine Götzen, Statuen, kein Abbild anfertigen. Wir dürfen uns nicht hinwerfen vor solche Götzen oder Götterfiguren. Und wir dürfen auf keinen Fall den Opfer bringen. Durch die Geschichte hindurch der Kirche gab es immer wieder so einen gewissen Pendelschlag. In manchen Kirchen war es so, dass sie alles aus der Kirche verbannt haben. Alle Bilder, alle Kunstwerke, alles war schlicht. Zum Teil hatten sie sogar ein Kreuz aus der Kirche verbannt, weil das nicht ablenken sollte. Weil auch das zu einem Götze werden kann. Weil man nur noch glaubt, wenn man ein Kreuz genug reibt, dass etwas passiert. Anders hat man in anderen Kirchen sehr prachtvolle Sachen. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht etwas anfertigen, was uns von Gott abbringt. Ich bin der Herr, dein Gott. Ich dulde keinen neben mir. Wer mich verachtet, den werde ich bestrafen. Sogar seinen Kinder, Enkel und Urenkel. Doch denen, die mich lieben, denen, die mich lieben und sich an meine Geboten halten, da bin ich gnädig. Über tausende von Generationen werden auch ihre Nachkommen meine Liebe erfahren. Und wie viele Nachkommen, wie viele Generationen haben wir zwischen uns und Adam? Irgendeine Schätzung da draußen? 500. Zwischen 500 und 800, je nachdem, wie schnell man sich vermehrt hat. Aber wenn wir 20 Jahren ausgehen, dass man 20 Jahre braucht bis zu der nächsten Generation, sind wir bei gut 800. Max. So tausende Generationen sind noch nicht mal so um. Das heißt, wir sind alle Kinder von Noah, alle Kinder wahrscheinlich irgendwie, zumindest geistlich von David. Gott möchte uns seine Liebe erweisen. Nun, der nächste Gebot, ganz einfach, du sollst meinen Namen nicht missbrauchen, denn ich bin der Herr, dein Gott. Ich lasse keinen ungestraft, der das tut. Wo fängt es an, Gottes Namen zu missbrauchen? Oh mein Gott, ist das schon Missbrauch?
Ja.
Gut. Es gibt verschiedene andere Sachen, die ich sagen könnte, aber werde nicht. Wir müssen überlegen, was wir sagen und wie wir das sagen. Achte den Sabbat als ein Tag, der mir allein geweiht ist. 6 Tage sollst du deine Arbeit verrichten, aber den 7. Tag ist ein Ruhetag, der mir, dem Herrn, dein Gott, gehört. Interessant, von alle 10 Gebote wurde das einzige nicht von Jesus wiederholt im Neuen Testament. Interessant ist, dass wir nicht mehr den Sabbat als Samstag haben, sondern jetzt den Tag des Herrn am Sonntag, zumindest bei uns, das so feiern. Für Israel war es sehr wichtig, dass sie an diesem Tag nicht arbeiten, nicht die Kinder, nicht die Knechte, noch niemals die Tiere. Sogar manche Leute waren so weit, so sagten, wenn ein Esel in eine Grube reinfällt an einen Sabbat, dann muss man einen Tag warten, um das wieder rauszuholen. Die waren so extrem. Viel wichtiger ist nicht die Tatsache, wie man es heilt, sondern wichtiger, finde ich, ist es, was tut man an diesem Tag? Denn in 6 Tagen habe ich, der Herr, den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen und alles, was lebt, und am 7. Tag ruhte ich. Darum habe ich den Sabbat gesegnet und für heilig erklärt. Haben wir einen Tag in der Woche, an dem wir tatsächlich an Gott mit ihm mehr denken? Ich finde es interessant, diesen Begriff, was wir haben, Gottesdienst. Wer dient wem? Also, dient Gott uns? Ich hoffe. Dienen wir Gott? Ich hoffe auch. Aber die Frage natürlich ist, wie und wo dienen wir Gott? In unsere Gebete, in unser Gesang, in unserem Herzen. Gut. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Dann wirst du lange in dem Land leben, das ich, der Herr, dein Gott, dir gebe. Schwieriges Thema, deinen Vater und deine Mutter zu ehren. Heute Morgen meine Predigt zum Thema Vater, Herz Gottes erzählte ich ein bisschen von meiner Kindheit. Und da kam auch eine Frau nach dem Gottesdienst zu mir und sagte, ja, mein Papa hat mich missbraucht. Muss ich den ehren? Und das ist schon schwierig. Ich habe mit ihr gesprochen und wir haben auch zusammen gebetet. Wichtig ist, dass da eine Vergebung da ist. Und dass man dieses Person ein gewisser Respekt entgegenbringt. Aber man muss den nicht begegnen und lieben, damit die Wunde wieder aufgerissen wird. Du sollst natürlich nicht töten. Du sollst natürlich die Ehe nicht brechen. Und du sollst natürlich nicht stehlen. Aber denn der Nächste sagt nichts Unwahres über deinen Mitmenschen. Da sind wir manchmal ein bisschen dehnbar, nicht wahr? So, Übertreibungen, ein bisschen hier oder da biegen. Und zum Schluss begehren. Begehre nicht, was deinem Mitmenschen gehört, weder sein Haus noch seine Frau, noch Insel, Rinder oder Esel, weder Auto noch Flugzeug noch Boot oder irgendetwas anderes, was ihm gehört. Ich habe diese Woche einen Film gesehen. Dieser Film hat mich absolut schockiert, denn der Grundgedanke war folgendes: Man stellt eine Familie in einer Nachbarschaft ein und diese Familie ist nicht wirklich eine Familie, das sind Schauspieler. Und alles, was sie tun müssen, ist Dingen zu zeigen, die noch nicht in dieser Nachbarschaft sind. Zum Beispiel, der Kerl hat sich ein neues Mercedes gekauft. Was musste der Nachbar tun? Er musste nachsehen. Er musste auch ein Mercedes kaufen. Die Frau trug plötzlich so eine Halskette mit einem schönen, teuren Schmuckstück. Was musste die andere Frau tun? Die musste genau auch so etwas haben. Die Kinder kamen an mit dem neuesten Handy. Was mussten die anderen Kinder unbedingt die nächste Woche haben? Dieses Handy auch. Und der ganze Film beruhte darauf zuerst auf diese Familie, die vom einen Nachbarschaft zum nächsten hinzog, alle paar Monate. Und natürlich der Verkaufszahlen von dieser Firma, dessen Produkten sie da ans Mann gebracht haben, stieg enorm nach oben. Also ein interessantes Konzept. Die Moral der Geschichte zum Schluss war, der Einkerl hat versucht mitzuhalten, hat seine Kreditkarten so überreizt, dass er verschuldet war und er hat Konkurs anmelden müssen. Und er war nicht bereit, diese Schande über sich zu ergehen. Er wollte mithalten, konnte nicht mehr und hat sich selbst umgebracht. Begehre nicht, was dein Nachbar hat. Eine ganze Industrie ist darauf aufgebaut. Und die Leute sind sogar bereit, im Film wie auch im richtigen Leben leider manchmal, mithalten zu wollen, bis es ihnen das Leben kostet. Entweder durch einen Herzanfall oder vielleicht durch Magengeschwüre. Was begehren wir und warum begehren wir so viel? Warum haben wir nicht gelernt, einfach dankbar für das zu sein, was Gott uns gegeben hat. Die 10 Gebote plus 2. Mose ganz kurz erzählt, zum Nachdenken, zum Nachlesen. Immer ganz einfach zu merken. 2. Buch Mose, Kapitel 20. Ich mache immer 0 und 2. Kann man immer ganz schnell wiederfinden. Und ich ermutige euch neu, da vielleicht darüber nachzudenken diese Woche. Was für eine Relevanz haben diese Gebote für mich und für uns heute? Ich bete kurz. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für deinen Weg mit deinem Volk. Und ich danke dir, Vater, dass wir auch jetzt dein Volk geworden sind. Auserwählt, erlöst und mit uns hast du deinen Bund geschlossen. Danke, dass auch aus den 10 Geboten dürfen wir heute schöpfen und lernen und auch danach leben, Herr. Bitte vergib du uns, wo wir uns schuldig gemacht haben, wo wir versagt haben, wo wir nicht deine Geboten eingehalten haben, wie du es wolltest. Vergib uns, Herr, wo wir versucht haben, dich oder uns selbst vielleicht auszutricksen, indem wir der Buchstabe treu waren, aber der Geist lange nicht eingehalten haben. Lass uns, Jesus Christus, ganz neu darum nachdenken, wie du uns zurückführen möchtest in deine Gegenwart, so dass wir leben können, wie es dir gefällt, Jesus. Amen.